Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isyon kreuz und quer durch Korea unter anderem über Klimaversicherungen und wie diese funktionieren. Sie hören außerdem Asien-Kompakt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Lee will statt Sejong als zentrale politische Achse etablieren. Gwangju Militärflugplatz soll für Halbleitercluster temporär verlagert werden. Nach Erdbeben in Kolumbien bislang keine koreanischen Opfer gemeldet. Präsident Lee Jae-myung will mehr Funktionen des Zentralstaates nach Sejong verlagern und fordert hierfür eine Kräftebündelung. Sejong solle sich als Symbol für eine ausgeglichene Entwicklung des Landes als zentrale Achse der Staatsgeschäfte etablieren, sagte ihn der Kabinettssitzung am Dienstag im Regierungskomplex in Sejong. Die Sonderverwaltungsstadt Sejong sei aufgrund einer historischen Entscheidung für eine ausgewogene Entwicklung der Republik Korea entstanden, erklärte er. Lee rief zu mehr Tempo beim Bau des Präsidentenbüros und des Parlamentsgebäudes in der Planstadt auf. Auch die entsprechenden Infrastrukturmaßnahmen sollten rechtzeitig umgesetzt werden. Er forderte größtmögliche Anstrengungen, damit das Präsidentenbüro in Sejong noch während seiner Amtszeit eröffnet wird und er seine letzte Kabinettssitzung dort abhalten kann. Das Verteidigungsministerium will die Funktionen des Militärflugplatzes in Gwangju bis Mitte 2028 auslagern. Auf der Fläche soll ein Halbleitercluster in der Region Hunnam entstehen. Die Entscheidung für Bemühungen um eine temporäre Auslagerung der Funktionen des Militärflugplatzes teilte das Ministerium am Dienstag mit. Die Luftwaffenbasis Gwangju wird gemeinsam von den Luftwaffen Südkoreas und der USA betrieben. Im Krisenfall würden dort auch amerikanische Flugzeuge starten und landen. Die südkoreanische Regierung stellt dort auch Grundstücke für die US-Streitkräfte in Korea zur Verfügung. Der Umzug des Militärflugplatzes in Gwangju erfordert daher eine Abstimmung mit den USA. Das Verteidigungsministerium in Seoul will in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen koreanischen Behörden mit den USA verhandeln. Bei einem schweren Erdbeben der Stärke 7,4 in Kolumbien am Montag ist nach bisherigen Erkenntnissen kein Südkoreaner verletzt oder getötet worden. Ein Beamter des Außenministeriums in Seoul teilte am Dienstag mit, bislang sei keine Meldung über einen Personenschaden bei südkoreanischen Staatsangehörigen eingegangen. Es gebe aber ein Apartmenthaus im Erdbebengebiet, in dem eine koreanische Familie lebe und das Risse aufweise und zur Seite geneigt sei, ergänzte er. Es werde über die Vertretung vor Ort weiterhin untersucht, ob südkoreanische Staatsbürger zu Schaden gekommen seien. Ein US-Experte hat auf eine hohe Anfälligkeit von US-Militärstützpunkten im Pazifikraum für Raketen- und Drohnenangriffe Chinas und Nordkoreas hingewiesen. Auch die Militärbasen in Südkorea seien verwundbar, warnte Seth Jones, Präsident der Abteilung für Verteidigung und Sicherheit an der US-Denkfabrik Zentrum für strategische und internationale Studien, in einem Beitrag für das Wall Street Journal am 10. August. Zuletzt hätten iranische Angriffe auf US-Militärbasen im Nahen Osten, darunter in Jordanien, die wachsende Bedrohung durch feindliche Raketen und Drohnen deutlich gemacht. Dennoch seien die USA nicht ausreichend vorbereitet, um ihre Auslandsstützpunkte, kritische Infrastruktur und ihr Personal zu schützen, schrieb Jones. China ist ihm zufolge mit seinem größeren und leistungsfähigeren Arsenal an Drohnen, Marschflugkörpern, ballistischen Raketen und Hyperschallraketen eine größere Bedrohung als der Iran. Nachdem die Ukraine über die Möglichkeit der Entsendung weiterer nordkoreanischer Soldaten nach Russland berichtet hat, verfolgt Südkorea die Entwicklungen besonders aufmerksam. Das sagt ein Beamter des Außenministeriums am Montag. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat am 8. August behauptet, es sei die Entscheidung getroffen worden, 30.000 bis 50.000 nordkoreanische Soldaten auf russischem Territorium zu stationieren. Gleichzeitig bat er die südkoreanische Regierung um Unterstützung bei der Verbesserung der Flugabwehr seines Landes. Die militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland hänge mit Südkoreas Sicherheit direkt zusammen. Außerdem werde damit gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen, sagte der Beamte. Er bekräftigte die Position der südkoreanischen Regierung, dass die militärische Kooperation zwischen Pjöngjang und Moskau umgehend eingestellt werden muss. Nordkorea hat das jüngst veröffentlichte Verteidigungsweißbuch der japanischen Regierung scharf angeprangert. Das Dokument sei dafür gedacht, den militärischen Aufrüstungsprozess und die Vorbereitungen für eine erneute Invasion zu rechtfertigen, hieß es am Dienstag. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA und die Staatszeitung Rodong Shinmun behaupteten, dass Japan seit seiner Niederlage im Zweiten Weltkrieg den Weg zu einer Militärmacht beschreite. Dies stelle eine schwerwiegende Bedrohung dar, mit der die Welt konfrontiert sei. Auch hieß es, Japan habe Nordkorea, China und Russland als Bedrohungen definiert, um seine militärische Aufrüstung zu rechtfertigen. Die südkoreanischen Exporte sind im zweiten Quartal auf den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen gestiegen. Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken sowie des Zolldienstes am Dienstag legten die Ausfuhren im Zeitraum von April bis Juni nach vorläufigen Schätzungen um 57,3% zum Vorjahr auf 275,5 Milliarden Dollar zu. Das markiert den höchsten Stand seit der Einführung der Quartalsstatistiken zu den Exporten im Jahr 2015. Das Ergebnis wird auf robuste Exporte dank des beispiellosen Aufschwungs der Halbleiterindustrie zurückgeführt. Zwei Chinesen sind in Südkorea wegen des Vorwurfs inhaftiert worden, Informationen zu militärischen Einrichtungen der südkoreanischen Armee und der US-Streitkräfte in Korea zu stehlen. Die Polizei des Südteils der Provinz Gyeonggi gab am Dienstag die Inhaftierung der Chinesen bekannt. Ihnen würden Feindbegünstigung und Verstöße gegen die Gesetze zu Kommunikationsgeheimnissen sowie zu Militärstützpunkten vorgeworfen. Einer der beiden, ein chinesischer Mann in seinen 60ern, steht im Verdacht, im April in der Nähe des Flughafens Kunshan mit einem SDA-Empfänger die Kommunikation zwischen Kampfflugzeugen und dem Kontrollturm abgehört zu haben. Der zweite Mann, ein 45-jähriger koreanischer Abstammung, soll eine auf dem US-Militärstützpunkt Camp Humphreys in Pyeongtaek tätige Südkoreanerin für seine Zwecke eingespannt haben, um sich Daten über gemeinsame Übungen Südkoreas und der USA sowie Personaldaten zu sichern. Es wurde bestätigt, dass beide Angehörige der Volksbefreiungsarmee Chinas waren. Ob sie mit chinesischen Behörden in Kontakt stehen, ist noch unklar. Die Kreditkartenausgaben von Ausländern in Südkorea sind drastisch gestiegen. Die Ausgaben seien im Juni dieses Jahres verglichen mit Januar 2023 um das 9,6-fache gewachsen, teilte Korea Credit Data am Dienstag mit. Der Anteil der ausländischen Kreditkarten am gesamten Kartenumsatz im Land habe sich in dem Zeitraum von 0,2% auf 1,2% versechsfacht, hieß es. In den letzten 12 Monaten wurden 65% der Umsätze mit ausländischen Kreditkarten in Seoul generiert. Der stärkste Umsatzzuwachs wurde in Busan mit 60% verbucht, gefolgt von Jeju mit 53,1%. Nach Branchen gesehen entfiel ein großer Teil der Kartenausgaben von Ausländern auf die ästhetische Medizin, darunter Dermatologie und plastische Chirurgie. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und quer durch Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie Ihre Isuyan. Heute geht es um folgende Themen. Rekordhitze, neue Risiken und ein Versicherungsmarkt, der sich gerade neu erfindet. In Südkorea übernehmen Klimaversicherungen zunehmend Aufgaben, die früher allein dem Staat vorbehalten waren. Sie schützen nicht nur vor Sachschäden, sondern zunehmend auch Gesundheit und Einkommen. Im ersten Teil schauen wir uns an, wie das Land versucht, die sozialen Folgen des Klimawandels aufzufangen. Im zweiten Teil hören Sie in der Rubrik Asien kompakt aktuelle Meldungen über Asien. Künstliche Intelligenz macht Dolmetscherinnen und Dolmetscher, die bei Gipfeltreffen und Konferenzen hochrangiger Beamter übersetzen, gefragter denn je, während einfache Übersetzungsaufträge sich halbieren. Im dritten Teil geht es darum, wie KI den Arbeitsmarkt in Südkorea neu ordnet, also wer profitiert, wer unter Druck gerät und warum ausgerechnet junge Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger den ersten Schlag abbekommen. Sie hören zunächst etwas Musik, gute Unterhaltung mit dem mit Thank You, gesungen von Ha Seong-un. In Südkorea ist es in diesem Sommer heißer als je zuvor. Vielerorts kletterten die Temperaturen auf beinahe 40 Grad Celsius. Vor diesem Hintergrund gewinnt ein neues Instrument an Bedeutung, die sogenannte Klimaversicherung. Früher deckte sie vor allem Sachschäden ab. Inzwischen erstreckt sie sich zunehmend auch auf Gesundheitsschäden und auf den Einkommensausfall, den Hitzeperioden verursachen können. Besonders bemerkenswert sind öffentliche Klimaversicherungen, für die sich Bewohnerinnen und Bewohner nicht eigens anmelden müssen und die keine Kosten verursachen. Sie gelten inzwischen als ein neues Modell im Umgang mit der Klimakrise. Das bekannteste Beispiel ist die Klimaversicherung der Provinz Gyeonggi. Etwa 14,4 Millionen Menschen sind automatisch versichert, Einwohnerinnen und Einwohner der Provinz ebenso wie registrierte Ausländerinnen und Ausländer sowie im Ausland lebende koreanischstämmige Personen. Der Versicherungszeitraum läuft vom 11. April dieses Jahres bis zum 10. April des kommenden Jahres. Ansprüche können innerhalb von 3 Jahren nach dem Unfall- oder Diagnosetag geltend gemacht werden. Der Versicherungsschutz reicht von Hitzeerkrankungen über Kälteerkrankungen und Klimakatastrophen bis hin zu Infektionskrankheiten. Konkret werden bei der Diagnose von Hitzschlag, Sonnenstich, Hitzeerschöpfung oder Hitzekollaps 150.000 Won, umgerechnet etwa 95 Euro, ausgezahlt. Wer wegen einer Hitze- oder Kälteerkrankung oder wegen einer Klimakatastrophe die Notaufnahme aufsuchen muss, erhält 100.000 Won, etwa 63 Euro. Bei einer Diagnose von 4 oder mehr Wochen Behandlungsdauer infolge einer Wetterwarnung sind es 300.000 Won, umgerechnet etwa 189 Euro. Für die Diagnose von Infektionskrankheiten wie Malaria oder Tsutsugamushi-Fieber, eine Infektionskrankheit, die auch als japanisches Fleckfieber bekannt ist, werden 200.000 Won, etwa 125 Euro, gezahlt. Diese Beträge lassen sich zudem mit bereits bestehenden privaten Versicherungen kombinieren. Die Kosten trägt vollständig die Provinz Gyeonggi. 5 Schaden- und Unfallversicherer sind beteiligt, allen voran Meritz Fire and Marine Insurance, außerdem Nonghyap, KB, Hanwha und Hyundai. Auszahlungen hat es bereits in zahlreichen Fällen gegeben, und zwar in ganz unterschiedlichen Alltagssituationen. Betroffen waren etwa Schülerinnen und Schüler, die während eines Freilandunterrichts an einer Hitzeerkrankung erkrankten, Menschen, die beim Sport einen Hitzekollaps erlitten, oder Landwirtinnen und Landwirte, die bei der Feldarbeit zusammenbrachen. Allein in diesem Jahr kamen mehrere hundert solcher Fälle zusammen, in denen Betroffene Leistungen aus der Versicherung erhielten. Die finanziellen Rücklagen gelten dabei als ausreichend, um auch weitere Fälle abzudecken. Auf der Insel Jeju geht man inzwischen noch einen Schritt weiter. Dort greift eine Versicherung, die Tagelöhnerinnen und Tagelöhnern auf Baustellen einen Teil des Lohns ersetzt, wenn sie wegen extremer Hitze nicht arbeiten können. Es handelt sich um eine sogenannte parametrische Versicherung. Das bedeutet, ein individueller Schadensnachweis ist nicht nötig. Es genügt, dass die Wetterbehörde eine Hitzewarnung ausgesprochen hat und die Arbeit deshalb unterbrochen wurde. Wird vor 13 Uhr eine Hitzewarnung ausgerufen und die Arbeit eingestellt, sind je nach tatsächlicher Ausfallzeit bis zu 4 Stunden pro Tag versichert, zu einem Satz von umgerechnet etwa 12 Euro pro Stunde. Dass die Auszahlung an ein einfaches, objektives Kriterium geknüpft ist, macht das System besonders schnell und unkompliziert in der Verwaltung. Gleichzeitig richtet es sich gezielt an Tagelöhnerinnen und Tagelöhner sowie Beschäftigte auf digitalen Lieferplattformen, also an Gruppen, deren Einkommensrisiko bislang von klassischen Versicherungen kaum erfasst wurde. Hitzeperioden sind in Südkorea längst zum Dauerzustand geworden. Den Angaben der staatlichen Gesundheitsbehörde zufolge sind in diesem Jahr landesweit bereits 2441 Fälle von Hitzeerkrankungen registriert worden. 21 Menschen sind daran gestorben. Etwa ein Drittel der Betroffenen ist über 65 Jahre alt und 78% der Fälle haben sich im Freien ereignet. In der Versicherungsbranche gelten Tagelöhnerinnen und Tagelöhner auf dem Bau, Beschäftigte von Lieferplattformen, Kleinunternehmerinnen und Kleinunternehmer sowie ältere Menschen als besonders gefährdet. Vor diesem Hintergrund entwickelt sich die Klimaversicherung zunehmend zu einem sozialen Sicherheitsnetz, das über den reinen Sachschutz hinausgeht und Gesundheit und Einkommen zugleich schützt. Auch private Versicherungsunternehmen steigen mittlerweile in dieses Geschäftsfeld ein. Der Markt für Klimaversicherungen in Südkorea steckt insgesamt aber noch in einer frühen Phase. Hören Sie nun die Dienstagsrubrik Asien kompakt. Mit dem Studio ist auch heute wieder Sebastian Ratzau.
Hallo, liebe Hörer.
Der sich in die Länge ziehende Krieg im Iran erschwert die Durchfahrt durch die Straße von Hormus, für China Anlass, verstärkt auf die sogenannte Kohlechemie zu setzen, also die Umwandlung von Kohle in chemische Kunststoffe. Mit dem reichlich vorhandenen heimischen Rohstoff Kohle will Peking seine Energieversorgung unabhängiger gestalten.
Wie die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei am Montag berichtete, laufen in China derzeit kohlechemische Projekte im Umfang von umgerechnet rund 600 Milliarden Yuan, etwa 77 Milliarden Euro. Auch die tatsächlichen Bauprojekte haben gewaltige Ausmaße.
In der Moos-Wüste in der inneren Mongolei errichtet der staatliche Konzern Shanxi Coal and Chemical Industry Group den weltweit größten integrierten Industriekomplex für Kohlechemie. Dabei wird Kohle bei hohen Temperaturen mit Sauerstoff oder Wasserdampf zu einem Synthesegas aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid umgewandelt, aus dem anschließend chemische Produkte entstehen.
Die fertige Anlage soll 16 Quadratkilometer umfassen, etwa 2200 Fußballfelder, bei einer Investitionssumme von rund 30 Milliarden Euro und einem jährlichen Verbrauch von 30 Millionen Tonnen Kohle. Die erste Bauphase, die Vorprodukte für Polyesterharze liefert, läuft bereits. Seit Juni wird die zweite Phase in Angriff genommen, in der unter anderem Polyethylen sowie Materialien für Fahrzeugbatterien und Solarmodule entstehen sollen. Der volle Betrieb ist für Ende 2027 geplant.
Weitere Großprojekte gibt es in Yulin in der Provinz Shanxi sowie in Xinjiang und Ningxia. Hintergrund sind die unsichere Lage am Persischen Golf und der amerikanische Militärschlag gegen Venezuela, eine wichtige Ölbezugsquelle Chinas. Bei einer Importabhängigkeit von 70% beim Rohöl sucht das Land nach mehr Energieunabhängigkeit. Mit rund 143 Milliarden Tonnen verfügt es über etwa 13% der weltweiten Kohlereserven.
Der chinesische Markt für Kohlechemie wird für das vergangene Jahr auf etwa 1,33 Billionen Yuan geschätzt und soll bis 2032 um 30% auf 1,75 Billionen Yuan, umgerechnet etwa 225 Milliarden Euro, wachsen. Das widerspricht allerdings der bisherigen Klimapolitik Chinas, die den Kohleanteil zugunsten erneuerbarer Energien senken sollte. Dieser fiel bereits von 69% im Jahr 2010 auf zuletzt 51%. Nikkei warnte zudem, ein Rückgang des Ölpreises unter ein bestimmtes Niveau könnte die Gewinne der beteiligten Unternehmen erheblich schmälern.
Vietnams verarbeitende Industrie leidet unter einem gravierenden Arbeitskräftemangel. Jährlich wandern mehr als 100.000 junge Menschen auf der Suche nach besseren Löhnen ins Ausland ab, mit spürbaren Folgen für Schlüsselbranchen wie die Meeresfrüchte-, Textil- und Bekleidungsindustrie.
Wie die Hongkonger Zeitung South China Morning Post am Sonntag berichtete, gingen laut Erhebungen des vietnamesischen Innenministeriums jährlich zwischen 130.000 und 150.000 Menschen in Vietnam zur Arbeit ins Ausland. Ende des vergangenen Jahres hielten sich demnach rund 900.000 vietnamesische Arbeitskräfte im Ausland auf. Deren Rücküberweisungen in Höhe von jährlich 6 bis 7 Milliarden US-Dollar sind eine wichtige Stütze der heimischen Wirtschaft.
Laut einem Bericht des Verbandes der Meeresfrüchteexporteure und Produzenten bremst der daraus resultierende Personalmangel in wichtigen Produktionszentren wie dem Mekong-Delta und Ho Chi Minh-Stadt das Wachstum der Branche. Selbst Lohnerhöhungen von 25-30% hätten weder neue Arbeitskräfte angezogen noch bestehende gehalten, meldet auch der Verband für Textil und Bekleidung.
Als Ursache gelten Experten zufolge das Lohngefälle zwischen Vietnams Regionen sowie die deutlich höheren Löhne im Ausland. In ärmeren Provinzen Zentralvietnams, wo oft nur 200 bis 250 Dollar im Monat gezahlt werden, ziehen viele eine Arbeit in Südkorea oder Japan vor. Zivilgesellschaftliche Organisationen, die vietnamesische Arbeitsmigranten in Japan unterstützen, berichten allerdings, dass Vermittlungs- und Schulungsgebühren viele Arbeitskräfte zunächst in die Verschuldung treiben.
In Japan sorgt derzeit ein Kühlschrank für Menschen für Aufsehen, der Hitzegeplagte innerhalb kürzester Zeit abkühlen soll. Der japanische Werkzeughersteller Trusco Nakayama teilte laut Bloomberg vom 5. August mit, dass von seinem Modell Dohemon Box bereits mehr als 200 Exemplare verkauft worden seien.
Das Gerät ist groß genug für eine Person, hält im Inneren eine Temperatur von 15 Grad und bläst nach dem Einstieg kühle, 5 Grad kalte Luft direkt in den Nacken. Dank Rollen lässt es sich transportieren und ein eingebauter Sitz erlaubt es, sich während der Abkühlung hinzusetzen.
Seit der Markteinführung Anfang des Jahres wurde das Gerät vor allem auf Baustellen, Golfplätzen, in Universitäten und Freizeiteinrichtungen eingesetzt. Es lässt sich an eine gewöhnliche Steckdose anschließen. Der Stromverbrauch liegt bei günstigen 15,8 Yen pro Stunde, umgerechnet rund 9 Euro Cent, während der Anschaffungspreis mit 1,5 Millionen Yen, etwa 8.200 Euro, deutlich höher ausfällt.
Geschäftsführer Fumiaki Matsubara von Trusco Nakayama erklärte, das Gerät solle weniger zum Ausruhen dienen, sondern vor allem einer Verschlechterung des Gesundheitszustands durch Hitze vorbeugen. Die Nachfrage nach Kühlungsprodukten für Arbeitsplätze habe sich in den vergangenen Jahren jährlich verdoppelt. Angesichts zunehmender Hitzewellen rechnet das Unternehmen zudem mit einer wachsenden Nachfrage an beliebten Orten wie Einkaufszentren und auf Sommerfesten.
Das war's wieder mit Asien Kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
Der Einsatz von künstlicher Intelligenz verändert den Arbeitsmarkt in Südkorea auf überraschende Weise. Bei Dolmetscherinnen und Dolmetschern, die bei Gipfeltreffen und hochrangigen Delegationskonferenzen übersetzen, gibt es seit der Verbreitung von KI sogar mehr Aufträge als zuvor. Grund dafür sind die zahlreichen Gipfeltreffen in letzter Zeit, etwa im Rahmen der G7 oder der NATO, sowie eine wachsende Zahl an Konferenzen zu den Themen Außen- und Verteidigungspolitik sowie Wirtschaftssicherheit. Themen wie Lieferketten oder Halbleiter haben zusätzlich dazu geführt, dass sich Ministerinnen und Minister und Staatschefs häufiger treffen. Ein Dolmetscher, der bei Gipfeltreffen und hochrangigen Delegationen übersetzt, berichtete dazu, in der Vorbereitungsphase könne man KI zwar durchaus nutzen, informelle Gespräche zwischen Staatschefs oder unerwartete Wortmeldungen seien für künstliche Intelligenz aber weiterhin schwer zu bewältigen. Gerade deshalb sei die Urteilsfähigkeit und Reaktionsschnelligkeit von Dolmetscherinnen und Dolmetschern heute wichtiger denn je. Ganz anders sieht die Lage bei einfacheren Übersetzungsleistungen aus. Eine freiberufliche Übersetzerin, die seit Jahren koreanisch-englische Übersetzungen anbietet, hat in den vergangenen Jahren nur noch halb so viele Aufträge erhalten wie zuvor und auch ihr Einkommen hat sich entsprechend halbiert. Sie erzählte, als KI-Übersetzung erstmals vorgestellt wurde, habe sie sich nicht vorstellen können, dass es einmal so weit kommen würde. Manchmal sei sie selbst überrascht, wie überzeugend ChatGPT übersetze. Auftraggeber würden inzwischen sogar an, es sei in Ordnung, wenn sie KI zur Übersetzung nutze, verlangten dafür aber einen niedrigeren Preis. Der Umbruch beschränkt sich nicht auf die Übersetzungsbranche. Da Prüfung, Kontrolle und Risikomanagement an Bedeutung gewinnen, gehen Fachleute davon aus, dass ausgerechnet erfahrene, hochqualifizierte Beschäftigte, also jene, die Unternehmen bislang häufig im Zuge von Kostensenkungen und Stellenabbau entlassen haben, künftig wieder gefragter sein könnten. Für gering qualifizierte Beschäftigte, die aus Kostengründen bislang bevorzugt eingestellt wurden, könnte es dagegen schwieriger werden, weil ihre Aufgaben zunehmend von KI übernommen werden. Zhang Ji-yeon, leitende Forscherin am Koreanischen Institut für Arbeitsforschung, hat kürzlich einen Bericht mit dem Titel »Wie verändert KI die Beschäftigung?« veröffentlicht. Demnach sind in den 3 Jahren seit der Verbreitung von ChatGPT rund 210.000 Arbeitsplätze für junge Menschen weggefallen, während die Beschäftigung von unter 50-Jährigen im selben Zeitraum um etwa 200.000 gestiegen ist. Die Forscherin erklärte dazu, dies bedeute, dass junge Menschen, die gerade in den Arbeitsmarkt eintreten, den ersten Schlag des KI-bedingten Umbruchs abbekommen hätten. Ob die KI-Umstellung die Gesamtzahl der Arbeitsplätze langfristig verringere, sei noch nicht klar, so Zhang weiter. In einem unflexiblen Arbeitsmarkt würden Unternehmen aber mit hoher Wahrscheinlichkeit zuerst bei der Neueinstellung gering qualifizierter Kräfte sparen. KI werde also wohl nicht ganze Berufe ersetzen, sondern zunächst standardisierte Einstiegsaufgaben übernehmen. Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch Han Yo-sep, ein Forscher des Korea Development Institute. Bei einem Forum zum Thema Arbeit und künstliche Intelligenz, das im vergangenen Monat in Seoul stattfand, erklärte er, Automatisierungstechnologien könnten zwar die Arbeitsnachfrage verringern, gleichzeitig aber durch höhere Produktivität auch wieder steigern. Die Gesamtbeschäftigung könne daher auch im KI-Zeitalter grundsätzlich stabil bleiben. In einem unflexiblen Arbeitsmarkt sei allerdings vorübergehend mit sinkender Beschäftigung und steigender Arbeitslosigkeit zu rechnen. Bei starkem Kündigungsschutz würden Unternehmen eher die Neueinstellungen zurückfahren, als bestehende Stellen abzubauen. Auch die aktuellen Zahlen bestätigen diesen Trend. Nach Angaben der staatlichen Statistikbehörde waren im 2. Quartal dieses Jahres 481.000 Menschen mit Hochschulabschluss arbeitslos gemeldet, 39.000 mehr als im Vorjahreszeitraum. Das ist der höchste Stand für ein 2. Quartal seit dem Jahr 2021, als zu Beginn der Corona-Pandemie 521.000 Hochschulabsolventinnen und Absolventen ohne Arbeit waren. Auf Menschen in ihren 20ern und 30ern entfallen davon 64%. Auch international zeigt sich ein ähnliches Bild. Eine aktuelle Studie des US-amerikanischen Statistikamts kommt zu dem Ergebnis, dass die Beschäftigung von Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern zwischen 22 und 24 Jahren in Branchen mit hoher KI-Nutzung seit der Verbreitung generativer KI zurückgegangen ist. In den 10 Quartalen nach der Einführung von ChatGPT sank die Beschäftigung von Berufsanfängerinnen und Anfängern in diesen Branchen um rund 12%. Ursache dafür seien vor allem weniger Neueinstellungen gewesen, weniger der Abbau bestehender Stellen. In Branchen mit geringer KI-Nutzung habe sich ein solcher Rückgang dagegen nicht gezeigt. Fachleute sind sich einig, dass mit der zunehmenden Verbreitung von KI in nahezu allen Branchen vor allem die Rolle derjenigen wächst, die für die Ergebnisse der künstlichen Intelligenz die Verantwortung übernehmen. Zhang Hyung-jin ist Informatikprofessor an der University of Birmingham und hat sich auf KI spezialisiert. Er erklärte dazu, je mehr die Produktivität und die Nutzung von KI zunehmen, desto wichtiger werde die Rolle derjenigen, die für KI-generierte Ergebnisse gewissermaßen in Anführungszeichen unterschreiben müssten. Aus Sicht der Unternehmen braucht es jemanden, der für das Risikomanagement gerade stehe. Im Gegenzug könnten gerade jene Einstiegsjobs weniger werden, die überwiegend Aufgaben umfassten, die KI ebenso gut erledigen könne. Das war das Programm Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören. Mit dem Lied Life is a Journey, gesungen von Lee Sang-eun, sage ich Tschüss, bis Donnerstag.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist Norwegusa. Norwegusa heißt auf Deutsch so viel wie Warum lachst du? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Die Flugbegleiterinnen Sung Mi-jin und Han Ji-in unterhalten sich bei einem Glas Wein. Ji-in erinnert sich an etwas, was Mi-jin einmal erzählt hat und muss lachen.
Du, wie so? Du, sie, die, 얘기하는 거지? 옛날에 내가 한 얘기가 있는데? 술퍼 마시고?
내가 모르는데?
너 사귀던 남자. 희진이 맥주집에서 만났댔잖아.
내가 언제?
기억하는구만 뭘. 완전 취해가지고 다 털어놨어.
An einer Stelle sagt Sung Mi-jin hier, Du, wie so? Warum lachst du?
너 왜 웃어?
너 왜 웃어?
너 왜 웃어?
Mit 너 왜 웃어 kann man zum einen einfach nur fragen, warum jemand lacht. 너 왜 웃어? 어제 본 웃긴 영상이 생각났어. Warum lachst du? Ich musste an ein lustiges Video denken, das ich gestern gesehen habe. Hier noch ein Beispiel. 너 왜 웃어? 재미있는 DM이 왔어. Warum lachst du? Ich habe eine lustige Nachricht bekommen. Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
너 왜 웃어?
재미있는 DM이 왔어.
너 왜 웃어?
재미있는 DM이 왔어. 너 왜 웃어?
재미있는 DM이 왔어.
너 왜 웃어?
재미있는 DM이 왔어.
Zum anderen kann man den Ausdruck verwenden, wenn man das Gefühl hat, dass jemand einen auslacht. 너 왜 웃어? 지금 나 비웃는 거야? 아니야, 오해야. Warum lachst du? Lachst du mich aus? Nein, das hast du missverstanden. Hier noch ein Beispiel. 너 왜 웃어? 나 진지한데? 미안해, 안 웃을게. Warum lachst du? Ich meine das ernst. Tut mir leid, ich höre auf. Hören Sie auch das einmal als Beispielkonversation.
너 왜 웃어? 나 진지한데.
미안해, 안 웃을게.
너 왜 웃어? 나 진지한데.
미안해, 안 웃을게.
너 왜 웃어? 나 진지한데.
미안해, 안 웃을게.
너 왜 웃어? 나 진지한데?
미안해, 안 웃을게.
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 너 왜 웃어 anwenden können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Heute geht es bei uns um die Erzählung Das Immobilienbüro von Lee Tae-jun aus dem Jahre 1937. Die drei Hauptfiguren unserer Geschichte sind Herr Ahn, Herr So und Herr Park. Und die Geschichte spielt in einer Immobilienagentur in Seoul. Das Wort für Immobilienbüro, Boktokbang, bedeutet wortwörtlich auch so viel wie Raum des glücklichen Schicksals. Ein ironisches Wortspiel, wie sich im Laufe der Geschichte zeigen wird. Der Eigentümer des Immobilienbüros ist Herr So. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war er Militärbeamter, verlor aber seine Arbeit nach der Besatzung Koreas durch die Japaner. Um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, hat er nun das Immobilienbüro eröffnet. Herr Ahn, der ebenfalls im Büro arbeitet, ist ein Verlierertyp, der zuvor in mehreren Unternehmen gescheitert ist. Außerdem gibt es noch Herrn Park. Er studiert, um Schreibangestellter zu werden. So war ein hochgewachsener Mann mit rotem Gesicht und großen Augen. Wenn er durch die Straßen ging und nach Leuten Ausschau hielt, die ein Zimmer oder eine Wohnung suchten, trug er immer seinen Kat, einen traditionellen Hut mit breiter Krampe. Am Anfang reichte sein Einkommen gerade einmal, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber nach einer Weile konnte er in Kaedong ein großes Haus bauen und einige Jahre später hatte er auch begonnen, Land in der Nähe von Changdong aufzukaufen. Er hätte sich selbst bemitleiden können und sich daran erinnern können, dass er einst doch ein stolzer Militäroffizier gewesen war. Er hätte sich elend fühlen können, bei dem Gedanken, nun ein einfacher Immobilienmakler geworden zu sein, der sich sogar mit Prostituierten oder anderem Abschaum abgeben musste, wenn diese ein Zimmer suchten. »Es hat keinen Sinn, über die Vergangenheit zu grübeln. Ich habe noch ein paar Jahre vor mir«, sagte er sich. Er hatte vor, den Rest seines Lebens gut gelaunt zu verbringen. So wirkte er manchmal ein wenig albern und bedachte neuerdings auch die Leute in seiner Umgebung mit seinen Scherzen. Kein Wunder, dass seine Persönlichkeit mit der von Ahn kollidierte, der in jedem seiner Sätze den Ausdruck »verdammt« zu verwenden pflegte. Das klang dann so. »Hey, Kollege, willst du was trinken?« fragte So. »Mit dir trinke ich nicht, verdammt nochmal«, antwortete Ahn. Ahn war verärgert, weil er das Gefühl hatte, dass So auf ihn herabblickte. »Glaubst du, das Glücksspiel bringt deine tote Mutter zurück?« fragte So. Als So die Karten mit den Zehen umdrehte, wurde Ahn rot im Gesicht und schnaufte, bis er schließlich aus dem Raum stürmte. Ahn hat eine Tochter, Ahn Kyung-ha. Sie war eine Zeit lang in Japan, um eine Tanzausbildung zu machen, und kehrt dann als gefeierte Tänzerin nach Korea zurück. Ahn Kyung-ha repräsentiert die neue Generation, im Gegensatz zu den drei alten Männern. Die drei Männer stammen aus der alten Joseon-Zeit, doch Ahn Kyung-ha ist ein Kind der modernen Kolonialzeit. Als sie einen Tanzabend hat, zeigt Ahn ihre Fotos und Zeitungsartikel und verteilt Freikarten an seine Freunde.
Huch, ist das Mädchen deine Tochter? Die da in der Mitte, die so mit den Beinen flattert, fragte So in einem unangemessenen Ton, während die anderen schweigend dasaßen und auf die Bühne schauten. »Ich habe gehört, dass Tänzer aus zivilisierteren Ländern mehr von ihrem Körper zeigen«, versuchte Ahn, dem sich androhenden Gespräch einen Riegel vorzuschieben. »Na, also ich weiß nicht. Was macht sie wohl mit all diesen jungen Männern im Publikum? Ich hätte mich da in meinen jüngeren Tagen nicht zurückhalten können«, meinte So. »Du Perverser, wie alt bist du eigentlich? Reiß dich zusammen!«
Ann war ziemlich verärgert. Eine Nummer war vorbei und das Licht ging wieder an. Warum sagst du ihr nicht, sie soll Schauspielerin werden? Zumindest entblößt sich eine Schauspielerin nicht so, sagte Saw. Warum kümmerst du dich nicht um deine eigenen Angelegenheiten? Was weißt du denn schon vom Tanzen? Alles, womit du dich auskennst, ist die Quadratmeterzahl von Zimmern und Wohnungen. Wenn du es nicht sehen willst, dann geh doch einfach, gab Arndt zurück. Aber du, ein Fachmann auf dem Gebiet des Tanzes, was? Ätzte Saw und stand auf. Er war wütend auf Arndt, der ihm sein begrenztes Wissen vorhielt. Nach diesem Streit erschien Ahn fast einen Monat lang nicht im Immobilienbüro von Saw. Tatsächlich war auch Ahn nicht glücklich über das Verhalten seiner Tochter. Zwar schien sie gutes Geld zu verdienen und tourte durch das ganze Land, aber sie teilte nichts von ihrem Reichtum mit ihrem Vater. Stattdessen gab sie das Geld woanders aus, beispielsweise für den Kauf eines Grammophons oder eines Bürogebäudes. »Meine Hosen sind schon fast zerrissen und ein Hemd brauche ich auch«, sagte Ann. »Ich kaufe dir demnächst eins«, antwortete seine Tochter. Das waren leere Versprechungen. Auch im Winter hatte Ann noch kein neues Hemd. Sie gab ihm nicht einmal genug Geld, um seine Brille zu reparieren. »Was meinst du damit, dass du deine Brille nicht mit 50 Zoll reparieren kannst? Du bist nicht in der Position, hier über Qualität zu streiten«, sagte sie. »Na ja, ich bezahle 3 Won und 80 Zoll pro Monat allein für deine Versicherung.« »Was meinst du denn damit?« »Das Geld ist nur für dich. Für wen ist diese Versicherung denn sonst noch?« Ann dachte, seine Tochter wolle ihn am liebsten tot sehen, damit sie an sein Versicherungsgeld käme. Am liebsten hätte er sie angeschrien und gerufen, »Wenn du mich wirklich lieben würdest, würdest du mir mehr Geld geben, solange ich noch am Leben bin.« »Die Welt wäre so viel besser mit mehr Geld«, dachte er. Alles, was er in seiner Nachbarschaft sah, waren neu errichtete hohe Gebäude und malerische Häuser. Er hatte sich diese Frage schon vor langer Zeit gestellt. Was könnte er tun? Er hatte einfach keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Aber dann war er doch zuversichtlich, dass er durchaus eine Menge Geld verdienen könnte, wenn er nur eine Chance hätte. Obwohl Ann seine Zeit im Immobilienbüro von Saw mit Nichtstun verbringt, sehnt er sich doch immer noch nach einem finanziellen Neubeginn. Da erhält er eine erstaunliche Information von Pak. Dieser hat von einem Regierungsbeamten gehört, dass an der Küste von Hwangae-do eine neue Hafenstadt von der Größe Najins gebaut werden soll. Ahns Kopf begann zu schmerzen. Wenn dies zutraf, würden die Ersten, die investierten, die größten Renditen erzielen. Nachdem die Gerüchte über die Eröffnung des Hafens in Umlauf kamen, stieg der Preis für Grundstücke in Najin auf das Hundertfache. 3 oder 4 Jahre später war der Preis an einigen Standorten sogar um mehr als das Tausendfache gestiegen. Ahn träumt von einem Durchbruch und drängt seine Tochter, in ein Immobilienprojekt zu investieren. Von der Aussicht auf den großen Glücksfall in Versuchung geführt, übergibt sie ihr Bürogebäude einer Treuhandgesellschaft und leiht sich Geld. Ahn ist begeistert vom Gedanken an den bevorstehenden Reichtum. »So, mein Lieber, so, dir werde ich's zeigen. Was hast du mich verachtet? Ich werde ein Haus über dich kaufen. Du bist doch nichts anderes als ein Immobilienmakler«, sagte sich Ann. Aber der Hafen wird auch ein Jahr später nicht gebaut und auch der Preis für die Grundstücke steigt nicht. Es stellt sich heraus, dass der Mann, der die Informationen an Pak weitergegeben hat, gelogen hat, um sein Land zu einem höheren Preis zu verkaufen. Als er dahinter kommt, verliert Ahn all seine Zuversicht und wagt nicht, nach Hause zurückzukehren, um sich seiner Familie zu stellen. Der Einzige, der ihn tröstet, ist So. Er bringt den armen Ahn in verschiedene Restaurants, um mit ihm etwas zu essen und um ihm jeden Tag Gesellschaft zu leisten. Auch an diesem Tag wieder will er Zeit mit Ahn verbringen und eilt morgens zu seinem Immobilienbüro. Als So das Büro betrat, fuhr ihm ein Schock in die Glieder. Da lag Ahn mit grauem Gesicht und mit Blut auf den Lippen. Die Luft im Raum war kalt und feucht wie in einer Hülle. Ahns Körper war schon erkaltet. So entdeckte eine Medizinflasche. Nach einer Weile wurde ihm klar, was geschehen sein musste. Er erwog, die Polizei anzurufen. Er kannte jedoch, dass er zuerst Ahns Familie benachrichtigen sollte. Er ging zum Tanzstudio von Ahn Kyung-ha und brachte sie herüber. Sie weinte lange. »Wir sollten das den Behörden melden, oder?« sagte So. »Nein, bitte nicht«, antwortete Kyung-ha. »Warum nicht?« »Ich muss an meinen Ruf denken.« »Ruf? Unsinn. Wer seinen Ruf schätzt, sollte seinen Vater nicht so sterben lassen.« Sie senkte den Kopf und schluchzte erneut. Aber als So gehen wollte, packte sie seine Beine und ließ sie nicht los. »Bitte, tun Sie es für mich, bitte«, schluchzte Kyung-ha. »Dann wirst du tun, was ich sage, solange ich es geheim halte?«, fragte So. So trifft mit Ahn Kyung-ha eine Vereinbarung. Er will, dass sie Ahns Versicherungsgeld für seine Beerdigung verwendet. Er wollte immer ein schönes Hemd tragen. Besorgen Sie schöne Totenkleider aus Seide und begraben Sie ihn an der besten Grabstätte, die es gibt. Und die Trauerfeier soll groß und prächtig sein. Wenn die Feier klein und schlicht ist, dann mache ich nicht mit. Verstanden? Sagte So. So und Park gingen völlig betrunken zur Trauerfeier. Diese fand im Tanzinstitut seiner Tochter statt. Als Park erzählt hatte, dass er etwas verpfändet habe, um Ahn Kyung-ha das Beileidsgeld zu bringen, hatte So erklärt, dass sie kein Geld brauche, weil sie bereits mehr als genug für die Trauerfeier habe. Und dann waren sie erst einmal in eine Bar gegangen, um gemeinsam zu trinken. Mehrere gut aussehende Gäste kamen zur Trauerfeier. Ein paar von ihnen waren sehr formell gekleidet. Sie schienen den Verstorbenen nicht gekannt zu haben, sondern Gäste der berühmten Tänzerin Ahn Kyung-ha zu sein. Ahn Kyung-ha, mit Tränen in den Augen und in ein schwarzes Westernkleid aus Satin gewandet, zündete ein Weihrauchstäbchen an und verbeugte sich vor dem Sarg. Ungefähr 20 Leute folgten ihr. So trat vor, als hätte er etwas zu sagen. Er schnappte sich eine Handvoll Räucherstäbchen und zündete sie an. Als die Räucherstäbchen in Flammen aufleuchteten, blies er sie aus und dann verbeugte er sich. »Ich bin es, Ahn. Erkennst du mich?« »Schau nur, wie großartig deine Trauerfeier ist. So viel Luxus hast du nie genossen, als du noch gelebt hast, was? Jetzt musst du dich nicht mehr darum kümmern, deine Brille zu reparieren.« Auch Pak spürte, wie ihm schwer ums Herz wurde. Er wollte etwas sagen, um sein Gemüt zu erleichtern, doch als er vor Ahns Sarg stand, brach er, noch bevor er etwas sagen konnte, in Tränen aus. Die beiden alten Freunde hatten eigentlich vorgehabt, zur Grabstätte zu gehen, aber die dort versammelte Menge gefiel ihnen nicht, und so kehrten sie in die Bar zurück. Musik. das war Literatur zum Hören. Vielen Dank und bis nächste Woche, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.